Guten Abend. Als erstes heile mit dem Wort, dann mit der Arznei, zuletzt mit dem Messer. Das wusste der griechischen Mythologie nach schon Asklepios, der Begründer und Gott der Heilkunst. Für eine gute Patientenbetreuung genügt es nicht, dass Ärzte und Pflegepersonal nur ihr Fachwissen einbringen. Sie müssen auch auf Ängste, Hoffnungen und Wertvorstellungen ihrer Patientinnen und Patienten eingehen. Und sie müssen als Behandlungsteam gut miteinander kommunizieren. Nur so lässt sich das Vertrauen des Patienten gewinnen, ein entscheidender Faktor für das Gelingen der Therapie. Patienten wünschen sich ehrliche Information, aufmerksames Zuhören und seelische Unterstützung. Nicht zuletzt sind alle früher oder später Profiteure einer gelungenen oder Leidtragende einer schlechten Kommunikation am Krankenbett, als Patient, als Angehöriger oder als Teil des multiprofessionellen Behandlungsteams. Hören Sie mehr in einem Bericht von Maria Harmer.
Vor dem Traumazentrum des AUVA-Standortes Wien-Meidling. Rettungsfahrzeuge mit Blaulicht und Folgetonhorn, die Verletzte bringen, gehören hier zum Alltag, sagt der Unfallchirurg Georg Ittner.
Ich sehe mal die Verletzung, schreibe einen Befund, schicke den Patienten ins Röntgen, dann schreibe ich das Röntgen an, erstelle die Diagnose, lege die Behandlung fest, der Patient wird hereingerufen. Ich sage ihm, er hat einen Bruch, eine Prellung, das und das und das hat zu geschehen. Er kriegt seinen Gips oder nicht Gips, oder die Wunde muss genäht werden. Aber im Endeffekt bei mehr als 70.000 Patienten pro Jahr in einem der beiden Wiener Unfallkrankenhäuser, insgesamt also 140.000, bleibt relativ wenig Zeit, dem Patienten, der mit Anmeldezeitpunkt auf das Gesundheitsfließband, das in Anführungsstrichen gestellt, aufs Gesundheitsfließband gesetzt wird, der wird eben am Behandler vorbeigezogen. Es gibt dann sicher Patienten, die brauchen unter Umständen ein bisschen mehr Zeit, um ihre Verletzung und Verletzungsfolge und Behandlungsmöglichkeiten darzulegen. Das sind oft nicht nur akute Verletzungen, sondern es sind dann Verletzungsfolgen, wo eben dann mit einem größeren Aufwand eine Behandlung erstellt werden muss und eben der Patient dann diesbezüglich auch entsprechend aufgeklärt werden muss. Aber im akuten Betrieb geht das eben relativ schnell und oft sehr auf Kosten der ausreichenden Information.
Und Georg Ittner sagt nach vielen Jahren als Unfallchirurg,
ich stelle immer wieder fest, dass letztendlich wenig Zeit besteht, um dem Patienten ausreichend Auskünfte über ihre Erkrankung, über ihre Verletzung und notwendige Behandlung zu geben, weil im Rahmen der Nachbehandlung oft dann gesehen wird, dass die Patienten überhaupt keine Ahnung haben, welche Verletzung sie haben, wie lange sie in Behandlung sein werden und was sie erwartet.
Nicht nur bei der Erstaufnahme ist die Zeit in einem Unfallkrankenhaus kurz bemessen, sondern auch im weiteren Verlauf, so Ittner.
Die Visite im unfallchirurgisch-orthopädischen Bereich ist keine kurze Visite, damit dann in weiterer Folge im Operationssaal die weiteren Behandlungen durchgeführt werden können. Das heißt, im Vergleich zu einem Internisten, der vielmehr auf das Allgemeinwohl des Patienten oder Krankengeschichte Rücksicht nehmen muss. Das fällt beim Unfallchirurgen weg. Den Unfallchirurgen, der steht am Fußende des Bettes, fragt den Patienten, wie es ihm geht, verbindet unter Umständen die Operationswunde und geht dann, fragt nicht, wie ist ihr heute ihr Allgemeinbefinden, sondern wie geht es Ihnen regionenspezifisch, sprich das verletzte Gebiet.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Naturgemäß ganz anders ist die Situation auf der onkologischen Station im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder im 2. Wiener Gemeindebezirk. Johannes Meran, Leiter der Abteilung Onkologie, sagt:
Krebs ist eine metaphorische Erkrankung, also eine Erkrankung, die den Menschen existenziell trifft. Und ein Gespräch mit einem Betroffenen oder einer betroffenen Patientin bedarf nicht so sehr ein großes Ausmaß an Zeit, sondern ein großes Ausmaß an Hinzugehen auf diesen Patienten, ein Eingehen auf ihn. Man muss die Patientin dort abholen, wo sie gerade steht, mit einerseits ihrem Vorwissen auf der Informationsebene, was die Krankheit betrifft, aber dann auch ganz wichtig mit all ihren Ängsten und Problemen, die sich in die Zukunft hinein projizieren. Und man muss ja auch Möglichkeit geben, so einen Hoffnungsanker zu setzen, um überhaupt diese katastrophale Diagnose aushalten zu können.
Im Rahmen des sogenannten Aufklärungsgespräches geht es nicht nur um elementare Fakten, erklärt Johannes Meran, sondern auch darum, eine Gesprächsbasis mit der Patientin, dem Patienten aufzubauen. Das braucht Zeit, ungestörte Zeit und auch einen geeigneten Raum. Die Aufnahmefähigkeit der oder des Betroffenen sei aber eingeschränkt, weiß der Onkologe.
Wir haben herausgefunden, dass fast 50% dessen, was man dokumentiert sagt, wieder verloren geht und wie in einem gelöschten Film beim Patienten nicht mehr abrufbar ist. Wenn irgendein angstbesetztes Wort, irgendein angstbesetztes Bild auftaucht, bleibt der Patient dort stehen und was man weiter spricht mit ihm, auch wenn er dann antwortet, ist nicht mehr da. Das bedeutet, man muss einerseits sehr phasenadaptiert und behutsam aufklären, schrittweise, an das Tempo der Aufnahmebereitschaft des Patienten angepasst. Und man muss andererseits sich auch immer wieder vergewissern, ob das, was man gesagt hat, auch wirklich gehört und aufgenommen wurde.
Johannes Meran zitiert den Spruch: Gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden und verstanden ist noch nicht einverstanden.
Die Quantität, die Zeit für ein Gespräch spielt eine Rolle, aber noch viel eine größere Rolle spielt die Qualität. Und dazu gehört einerseits eben eine Wertschätzung gegenüber dem Patienten, eine Haltung, mit der man ausdrückt, dass man den Patienten annimmt, dass man für ihn da ist. Das technische Lernen der Gesprächsführung ist tatsächlich in das Studium eingeflossen. Wir haben das vor vielen Jahren begonnen und aufgebaut, zunächst untereinander mit Rollenspielen. Mittlerweile werden Schauspieler engagiert und man lernt tatsächlich in die Rolle sowohl des Patienten als auch des Aufklärenden hineinzuschlüpfen und Schritt für Schritt diesen Aufklärungsprozess selbst mitzuerleben. Erst wenn man selbst einmal in der Rolle eines Patienten sich gefühlt hat und dann auch Feedback geben kann, lernt man wirklich, wie so ein Aufklärungsgespräch, wie so eine Information am besten übermittelt werden kann.
Bei Silvia Reif, einer der stationären Patientinnen auf der Abteilung Onkologie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien, scheint die Kommunikation gut funktioniert zu haben.
Es ist einfach wirklich schön da zu sein in diesem Leid und auch Fragen zu stellen. Man kann alles besprechen und ich fühle mich geborgen. Wenn ich weiß, ich muss herkommen, ist natürlich irgendwie eine Spannung, wo ich sage, ah, schon wieder. Aber im Endeffekt weiß ich, ich kann meine Wünsche äußern, egal ob ich jetzt ein Gespräch will oder sonst was. Keine Frage bleibt unbeantwortet und ich könnte mir nichts Besseres vorstellen.
Insbesondere bei Krebspatienten ist der Schock zunächst riesig.
Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich konnte es wirklich nicht glauben. Das versteht man in dem Moment nicht. Ich habe auch nicht mal hingehört, weil ich es nicht hören wollte. Ich wollte es tatsächlich nicht hören. Das ganze Leben steht auf dem Kopf,
sagt Elisabeth Pulverer, die im selben Zimmer liegt.
Es tauchen immer wieder neue Fragen auf und ich möchte lieber eine andere Antwort bekommen, aber bekomme leider diese Antwort, die ich nicht hören möchte.
Fragen und Antworten, die der Patient, die Patientin meist so nicht hören möchte. Kommunikation am Krankenbett ist ein wichtiges, ist ein vielschichtiges Thema. Vor einigen Wochen war es Thema eines ganztägigen Symposiums in Wien. Veranstaltet wurde es vom Institut für Medizinische Anthropologie und Bioethik, kurz IMABE, das den Dialog zwischen Medizin und Ethik fördern möchte, gemeinsam mit der Pensionsversicherungsanstalt und der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft. Maximilian Gottschlich, Professor am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien und einer der Referenten, nannte Spitäler Orte der kommunikativen Verelendung.
In zunehmendem Maße, in dem Maße nämlich, in dem die ökonomische, die wirtschaftliche Rationalität vorherrscht, in dem Maße gehen diese Fähigkeiten der zwischenmenschlichen Beziehungen, der Pflege der zwischenmenschlichen Beziehungen verloren. Das heißt, wir sind in einer Situation, in der es scheinbar effizienter ist, quasi automatisierte Prozesse ablaufen zu lassen, um tatsächlich die Menschen wie auf einem Fließband zu behandeln. Wenn nun in Spitälern diese Entfremdungsprozesse ablaufen, dann ist es zum Schaden der Patienten in erster Linie natürlich, weil sie quasi um diese kommunikative Sinnerfüllung kommen, die notwendig ist im Zustand des Krankseins. Und deswegen meine ich, dass es die Situation tatsächlich trifft, dass Spitäler quasi je größer sind, desto eher ist die Gefahr gegeben, Stätten der kommunikativen Verelendung sind, in der sowohl Patienten wie auch Ärzte und Pflegepersonal massiv darunter leiden.
Das führe auch zu einer hohen Zahl von Burnouts unter den Ärztinnen und Ärzten und beim Pflegepersonal. Dazu kommt, dass sich die Patientinnen und Patienten, das ist Gottschlich wichtig festzuhalten, in einem Ausnahmezustand befinden, in einer häufig existenziellen Grenzerfahrung inklusive Kontrollverlust.
Also die Antwort kann nur sein, dass man die Kommunikationsbeziehungen insgesamt verbessert, damit es ein besseres kommunikatives Klima gibt. Aber das ist nur die eine Antwort auf das Problem. Die zweite Antwort ist, dass wir eine völlig neue Kommunikationskultur in der Medizin brauchen. Wir brauchen eine Kommunikationskultur, die es wieder ermöglicht, diese Rehumanisierung der Medizin einzuleiten. Denn dieses Medizinsystem läuft Gefahr, sich zu entpersonalisieren, also zu enthumanisieren. Stichwort Fließbandarbeit, Stichwort der Arzt fühlt sich als Maschine. Das sind alles Metaphern, die eigentlich einen Alarmzustand anzeigen. Und ich sehe weit und breit keine Antwort auf diesen laufenden Alarm.
Dabei tragen positive Kommunikationserfahrungen messbar zur schnelleren Genesung bei, sagt Maximilian Gottschlich, Autor der Bücher Medizin und Mitgefühl, die heilsame Kraft empathischer Kommunikation sowie Sprachloses Leid, Wege zu einer kommunikativen Medizin, die heilsame Kraft des Wortes.
Das heißt, Kommunikation ist kein vernachlässigbarer Faktor. Kein, wie es so schön heißt, Epiphänomen, das man halt so auch noch mitnimmt, um eine Art Wohlfühlprogramm zu dieser gesamten medizinischen Apparatur und zu dieser gesamten medizinischen Bürokratie noch bereitzustellen. Nein, Kommunikation ist ein zentraler Heilfaktor. Kommunikation und Heilen sind zwei Seiten, die miteinander in enger Beziehung stehen. Empirische Studien zeigen, dass nur wenige Merkmale des emotionalen Eingehens auf die Situation des anderen dem anderen schon den Stressfaktor Nummer eins, nämlich die Angst, nimmt. Wenn Angst besteht, wenn diese emotionalen Hürden nicht abgebaut werden, dann kann man auch keine kognitiven Informationen geben. Dann kann man ihm auch nicht quasi mit Diagnose und Therapievorschlägen bombardieren, weil dann können sie nicht verstanden werden, sie können nicht aufgenommen werden.
Wichtig sei vor allem, dem Patienten auf der emotionalen Ebene zu begegnen. Es gehe nicht darum, möglichst viel zu reden, sondern empathisch und auf der Gefühlsebene präsent zu sein, sagt Gottschlich. Auch aus rein kommerziellen Gründen plädiert der Kommunikationsexperte dafür, den Faktor Kommunikation im Gesundheitswesen nicht länger zu vernachlässigen.
Man weiß heute, dass vermehrte Kommunikation in Spitälern, intensivere Kommunikation, nicht nur dazu dient, die organisatorischen und bürokratischen Abläufe zwischen den verschiedenen Systemen und Abteilungen zu optimieren, sondern intensive Kommunikation mit Patienten führt dazu, dass die Patienten schneller genesen und schneller das Krankenhaus wieder verlassen können. Das heißt, Kommunikation ist nicht nur ein moralisches Erfordernis, es ist nicht nur ein biologisches Bedürfnis des Lebens und Überlebens von Patienten, sondern es ist sogar ein ökonomischer Faktor, der dazu führt, die Kosten des Systems zu senken. Also es spricht alles dafür, dass wir uns wesentlich stärker auf diesen Faktor Kommunikation beziehen, als wir es bisher getan haben.
Für Maximilian Gottschlich ist das Mitgefühl die Basis für eine gelungene Kommunikation am Krankenbett. Für den Philosophen und Theologen Clemens Zetmack steht der Begriff Respekt am Beginn seiner Überlegungen.
Respekt heißt, schön formuliert, den anderen zu achten in seiner Eigenartigkeit. Technisch formuliert, einen Menschen zu respektieren, heißt, ihn als Quelle normativer Ansprüche anzuerkennen. Will heißen, wenn ich jemand respektiere, schränkt die Gegenwart dieser Person mein Verhaltensrepertoire ein oder strukturiert es in Geboten, Verboten, weil hier auch ein Handlungshindernis oder ein Handlungsstrukturmoment vorhanden ist in einer anderen Person. Und Respekt hat sehr viel damit zu tun, jemandem die Aufmerksamkeit zu schenken. Und natürlich gibt es bestimmte Techniken, die man lernen kann. Also leg das Mobiltelefon nicht auf den Tisch, wenn du mit dem Patienten oder Patientin sprichst, beispielsweise. Schwieriger ist es, wenn die Ärzte und Ärzte einen Bereitschaftsdienst haben. Aber da gibt es bestimmte technische Dinge, Augenkontakt, je nach Kultur natürlich, mehr oder weniger erwünscht. Beim Namen anreden, Aber über die Technik hinaus, ich glaube, sehr viele Menschen ohne formale Ethikkenntnisse führen sehr gute Gespräche.
Sedmak lehrte Philosophie am King's College in London und hat derzeit einen Lehrstuhl für Sozialethik an der University of Notre Dame in Indiana in den USA inne. Gesprächsführung müsse und könne geübt werden, meint der Autor des Buches »Mensch bleiben im Krankenhaus zwischen Alltag und Ausnahmesituation«.
Eine ganz tolle Übung ist, Carl Rogers Gesprächsdokumente oder Protokolle anzuschauen. Carl Rogers, der Begründer der klientenzentrierten Gesprächstherapie, hat einstündige Therapiegespräche geführt und da gibt es einige, die wirklich Wort für Wort, Zeile für Zeile transkribiert worden sind. Und das ist sehr spannend, diesen Erfahrenen, um das Wohl der Klientin, des Klienten bemühten Mann zu sehen, wie er in einem Gespräch auftritt. Und das denke ich mir so in einer Situation, ich Patient, da die Ärztin, ein Punkt ist, wie fängst du das an? Fällst du gleich mit der Tür ins Haus oder ist da ein kleiner Vorgarten? Der Erich Kästner hat ja gesagt, ein höfliches Buch hat ein Vorwort, so wie ein höfliches Haus einen Vorgarten hat, dass man nicht gleich hineinstürmt. Wie fängst du das Gespräch an? Dann fällt mir das Wort Aufnehmen ein. Die Patientin oder die Klientin im Fall von Carl Rogers sagt etwas und der Therapeut Carl Rogers nimmt den Gesprächsfaden auf. Aber er setzt ihn nicht einfach fort, er macht etwas Neues damit und führt es weiter. Und dann auch dieser vierte, letzte Aspekt, wann höre ich wieder auf? Und am Krankenbett, denke ich mir, sind das ja einfache, kluge Fragen.
Zwei weitere Aspekte sind Clemens Sedmak in Bezug auf gelungene Kommunikation am Krankenbett wichtig.
Topic Tracking, man redet über etwas und dann kommen irgendwie draus. Und dann ist es, wenn man ein Gespräch zu einem wichtigen Thema führt, schon wichtig, wieder zurückzuführen oder sich dann auch vor Augen zu führen, naja, was wollte die Patientin jetzt eigentlich alles besprochen haben? Vielleicht geht es ja nicht nur um die eigene Krankheit, vielleicht geht es auch, ich mache mir Sorgen um meinen Partner, meine Partnerin, wie erfährt die das und wie sagt sie das? Und das Clue-Reading heißt, was geschieht da zwischen den Zeilen? Weil in sehr vielen Gesprächssituationen, wie wir alle wissen, ist es ja nicht so, dass es um maximal effektiven Informationsaustausch geht. Es gibt ganz viele andere Nuancen. Und ein klassisches Beispiel ist, zwei Menschen sitzen in einem Auto und fahren eine lange Strecke und der Beifahrer fragt, bist du hungrig? Willst du eine Pause machen? Und der Fahrer sagt nein und fährt weiter an der nächsten Raststation. Und das war aber nicht die Botschaft. Die Botschaft war, ich bin hungrig, ich will stehen bleiben. Aber es ist nicht immer so, dass das direkt kommuniziert wird. Das ist diese Clue-Readings-Geschichte.
Zur Kenntnis nehmen, dass es Missverständnisse gibt, dass Kommunikation nicht immer wie am Schnürchen läuft und konkret Anregungen bekommen, sie zu verbessern. Das war die Motivation, das Symposium zu besuchen, so einige der selbst oft in einschlägigen Berufen tätigen Besucherinnen des Symposiums Kommunikation am Krankenbett, Herausforderungen für Medizin und Pflege.
Für uns im Entlassungsmanagement ist ja die Kommunikation eine Schlüsselqualifikation und durchaus noch ausbaufähig, würde ich sagen. Und es ist immer wichtig, dass man an der kommunikativen Fähigkeit arbeitet und sich Inputs von allen möglichen Berufsgruppen holt.
Ich arbeite seit 20 Jahren für und mit Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind. Kommunikation ist da ein Riesenthema.
Also ich arbeite als Palliativschwester. Ich bin in einem neuen Fach tätig in der Neuroonkologie, wo viele Hirnpatienten mit Hirntumore sind. Und gerade auch hier in diesem Bereich ist eben die Beziehung und die Kommunikation eines der wichtigsten, ich sage immer, die Grundfestung eines Hauses, wo ich dann in der Betreuung, in der längerfristigen, das immer wieder quasi Aufbau verbessere und in die Tiefe für die entscheidende Phase der letzten Lebenswochen dann nützen kann. Ja.
Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer hatte einen unterschiedlichen Zugang zu diesem so facettenreichen Thema.
Also aus meiner Sicht ist eine wichtige Kommunikation nicht so zur Sprache gekommen, nämlich die des Aufklärungsgespräches, die auch massive rechtliche Auswirkungen haben kann, nämlich Haftung, Schadenersatz, Schmerzensgeld oder sonstiges.
Ich bin Ärztin und ich glaube, dass es ein ganz, ganz zentrales Thema ist, dass wir die Kommunikation untereinander, sprich unter den einzelnen Berufsgruppen, aber auch die Kommunikation mit administrativen Abteilungen, mit übergeordneten Stellen, die dafür zuständig sind, zum Beispiel Finanzierung zu sichern, dass wir lernen müssen, eine gemeinsame Sprache zu sprechen.
Ein Punkt, der in der Kommunikation am Krankenbett in Österreich zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Tatsache, dass bestimmte Verhaltensweisen aus anderen Kulturkreisen hier nicht verstanden werden und für gravierende Missverständnisse sorgen können, erklärt die Kommunikationspädagogin Renate Cellich-Ruso.
Dramatisch ist es vor allem dann, wenn zum Beispiel ein Patient in der Onkologie ist, die junge Radiologieassistentin mit dem Arzt spricht und wenn der Patient reinkommt und die Assistentin sieht, einmal stutzt und dann sagt, Frau raus. Oder aber sie haben Patientinnen, die auf der Anwesenheit, und zwar der ständigen Anwesenheit, von einem männlichen Mitglied der Großfamilie bestehen. Wir haben auch Patienten, die ins Spital kommen oder zum Arzt mit Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Und dann stellt sich heraus, medizinisch finde ich nichts. Das ist der Ausdruck vom Entwurzeltsein. Wir haben mit ganz anderen Vorstellungen hinsichtlich der Erwartungen ans Gesundheitssystem bzw. an den Arzt zu tun. Und wenn mich der Patient dann auch nicht anschaut die ganze Zeit, sondern den Blick senkt, dann habe ich es zu tun mit Ehre und Respekt. Das sind Aspekte, die man da einfach mitdenken muss.
Celich Russo ist mit ihrem Wissen um spezifische Kommunikationsformen in anderen Kulturkreisen nicht nur als Coach, sondern auch in der sogenannten interkulturellen Ambulanz am AKH Wien tätig und sagt:
Hintergrundwissen hilft, zweifelsohne. Und damit kann man trotzdem furchtbar gut scheitern. Ich erinnere mich an einen Patienten, da haben wir Namen bekommen und haben aufgrund des Namens mit einem türkischen Patienten gerechnet und vor uns stand ein blonder, blauäugiger junger Mann. Das hilft nicht. Das, was mir wirklich hilft und das, was hilfreich ist, abseits von Wissen, ist genaues Schauen. Hinschauen, die Menschen reagieren auf der Mikrobewegungsebene ganz genau. Da muss ich beobachten lernen. Das heißt, wie verändert sich der Lichtschlag? Wie verändert sich die Körperspannung? Das kann ja sein, dass jemand einen roten Hals bekommt oder einfach bleich wird. Wie verändert sich die Atmung? Das sind Aspekte, die einem dann helfen, eine Situation einzuschätzen. Das, worunter wir meistens leiden, ist, wir nehmen es nicht bewusst wahr. Würde ich Sie heute bitten, in der U-Bahn oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn Sie heimfahren, genau zu schauen, dann fällt Ihnen vieles auf.
Hilfreich sei auch, klar und einfach zu formulieren. Nur so können viele Patienten und Patientinnen mit nicht deutscher Muttersprache das Gesagte auch verstehen und Therapievorschläge annehmen. In Spitälern und Krankeneinrichtungen geht es auch um gelungene Kommunikation in multiprofessionellen Teams. Die Juristin und Konfliktmanagerin Martina Bruckner sagt, Kommunikation sei
ja, immens wichtig. Das heißt, ohne Kommunikation wird Kooperation nicht funktionieren. Also es ist relativ schnell einmal klar, wenn Kommunikation nicht funktioniert, dann sind wir schnell im Konfliktmanagement drin und dann müssen wir uns ja zusammensetzen oder wir verdrängen unsere Konflikte, verdrehen die Augen, wenn wir wieder mit dem Kollegen oder der Kollegin zusammenarbeiten müssen im Team. Und als Konfliktmanagerin und Mediatorin werde ich genau dann gerufen. Und als Juristin werde ich auch dann gerufen. Als Juristin suche ich meine Antwort in der Rechtsordnung, als Konfliktmanagerin und Mediatorin in der Kommunikation und im Miteinanderreden.
Gerade in einem multiprofessionellen Team ist es wichtig, gemeinsam Prioritäten zum Wohle der Patientin, des Patienten zu setzen, unterstreicht Bruckner. Daher fordert sie von den Kommunikationspartnern:
Ich muss das Problem erkennen, ich muss es analysieren und ich muss willens sein, die Situation zu verändern und das Miteinanderreden, das Austauschen, den Perspektivenwechsel, einfach mal zu versuchen zu verstehen, wie tickt, wenn wir jetzt bei Professionen bleiben, eine andere Profession, wenn wir zu persönlichen Konflikten gehen, wie tickt der andere Mensch, zuhören, verstehen wollen, sich selber mal zurückzunehmen, auf der anderen Seite aber auch die Offenheit haben und zu sagen, ich ticke ein bisschen anders. Üblicherweise wird über dieses Verständnis und diesen Austausch auch eine Lösung gefunden.
Vom theoretischen Zugang des Symposiums wieder in eine große Krankeneinrichtung in Wien. Von der Decke im Warteraum hängen 3 Monitore, auf denen unterschiedliche Behandlungszimmer angeführt sind. Daneben die Nummer jener Patienten, die gerade dran sind. Wird eine Kabine frei, erscheint auf einem der 3 Monitore eine neue Nummer. Die dann blinkende Anzeige ist mit einem akustischen Signal gekoppelt. In einer der Kabinen empfängt die Internistin Pia Plasenzotti die so aufgerufenen und sagt:
Es ist mir extrem wichtig und es steht bei mir eigentlich an erster Stelle, dass ich dem Patienten erkläre, woran sie leiden und was wir dagegen tun. Und ich denke auch, dass der Therapieerfolg entscheidend davon abhängt. Ich versuche das in meinem Alltag bei jedem Patienten, der mal unterkommt oder den ich treffe, irgendwie einzubauen und anzuwenden, auch wenn wenig Zeit ist.
Pia Plasenzotti gibt ihrem Gegenüber das Gefühl, ganz für ihn, ganz für sie da zu sein. In ihrer eigenen Ordination für innere Medizin fällt ihr das noch leichter.
Ja, im Spital oder in der Ambulanz versuche ich trotzdem, da ist die Zeit etwas knapper, trotzdem diese Information weiterzugeben. Das ist natürlich schwieriger, aber die Patienten, denke ich, profitieren trotzdem davon, je freundlicher man sie empfängt und je besser man ihnen erklärt, worum es geht. Also ich versuche es schon immer umzusetzen. Der Druck ist halt größer. In der Ordination hat man halt den Luxus, dass man ein bisschen mehr Zeit hat. Es geht um die Menschen und um dieses Miteinander und dass das nicht verloren geht.
Ein letzter Ortswechsel. Zurück auf die onkologische Abteilung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder im 2. Wiener Gemeindebezirk. Veronika Redl ist die Stationsleiterin des Bereichs Pflege. Nach einigem Warten hat sie kurz Zeit und stellt fest:
Es ist schwierig, aber man muss sich wirklich, gerade für die onkologischen Patienten, einfach die Zeit nehmen. Das muss drin sein. Es ist sehr stressig und man ist irrsinnig unter Zeitdruck. Und wenn man zusätzlich noch Chemotherapien hat und ein Patient braucht aber jetzt ein onkologisches, psychologisches Gespräch, wo man ihn unterstützen sollte bei der Auseinandersetzung von der Krankheit, das ist schon eine große Herausforderung für den Alltag.
Nicht nur, aber insbesondere im onkologischen Bereich steht neben der Kommunikation mit dem Krebspatienten selbst auch die Kommunikation mit den Angehörigen im Zentrum, sagt Riedl.
Mit der Zeit kennt man schon, wer sind die engsten Angehörigen, und dann nimmt man sie mit ins Boot, spricht sie an, wie geht's den einen oder den anderen. Man tut psychologische Gespräche, also diese Entlastungsgespräche auch anbieten, und man begleitet die Angehörigen mit. Also das ist nicht nur, man behandelt den Patienten, sondern es ist eine Mitbehandlung auch von Angehörigen.
Schicker Hut. Johannes Meran, Leiter der Abteilung Onkologie, hält fest, dass das Patientengespräch nicht ein punktuelles Ereignis, sondern vielmehr ein Prozess ist, der sich über Wochen, Monate, ja Jahre hinziehen kann. Und
wo immer wieder neue Aspekte der Erkrankung, neue Aspekte der Behandlungsmöglichkeit, neue Aspekte auch der Beziehung zwischen Arzt und Patient hinzukommen. Und all diese Aspekte brauchen Zeit und müssen abgearbeitet werden. Und es hat gar keinen Sinn, sich sehr, sehr lange mit einem Patienten hinzusetzen, weil es muss angepasst sein an seine Aufnahmekapazität, es muss angepasst sein an die Möglichkeiten von ihm, die gegebene Information auch zu verarbeiten und damit einen Schritt weiterzukommen. Und dann muss man bei jedem neuen Gespräch wieder schauen, wo steht der Patient jetzt, und kann dann erst wieder auf das aufbauend die nächsten Schritte gehen.
Sagt der Chefarzt für Innere Medizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien und bekräftigt:
Gesprächsführung in der Onkologie kann man lernen. Man muss sich aber auch darauf einlassen können. Und es ist etwas, was man ständig üben muss. Es ist nicht so, dass wenn man einmal auch eine psychotherapeutische Ausbildung hat, dass man dann immer das richtige Wort, den richtigen Ton trifft, um Patienten besonders adaptiert und besonders gut zu begleiten. Ich würde mir wünschen, wiederholte Möglichkeiten, über diese Gespräche zu reflektieren. Und das fällt in diesen Bereich der Supervision. Allerdings ist es eine spezielle Supervision. Es müsste eigentlich immer wieder die Gelegenheit geben, solche Gespräche auch aufzunehmen und zu analysieren, um dann wirklich an Fehlern, die sich möglicherweise einschleichen, wieder arbeiten zu können.
Wie geht's Ihnen heute? Wie haben Sie heute
geschlafen? Annemarie Smekal ist, wie sie erzählt, bereits jahrelang wegen unterschiedlicher Krebserkrankungen in Behandlung. Nun wurde sie wieder stationär aufgenommen und meint:
Da fühle ich mich bestens aufgehoben, weil ich auch ein Mensch bin, der hinterfragt. Also ich habe für meine Person absolut alles in Erfahrung bringen können und ausreichend Auskunft bekommen, was und wie man mit mir weiter vorgeht. Und ich kann nur hoffen, dass es dann auch klappt.
Nicht alle Patienten sind mit der Kommunikation so zufrieden wie Frau Smekal. Es gibt hier in vielen österreichischen Spitälern und Arztpraxen noch einiges an Verbesserungsbedarf. Nicht selten fehlt es am Wissen und auch an der Zeit, gelungene Gespräche zu führen. Kommunikation am Krankenbett eine Bring- und eine Hohlschuld und auf jeden Fall facettenreich. Ein Kommunizieren im Dreieck zwischen Patientin, Patient, Angehörigen und einem multiprofessionellen Team, das sich aus Ärztinnen, Pflegern und vielen anderen Professionisten der Gesundheitseinrichtungen zusammensetzt. In Anlehnung an Annemarie Smekal kann man nur hoffen, dass es dann auch klappt.
Sie hörten einen Bericht von Maria Harmer. Morgen gibt es wieder eine Journalpanorama-Mittwochsrunde. Es geht um die neue Protestbewegung der Gelbwesten in Frankreich. Für heute sagt Cornelia Krebs: Danke fürs Zuhören.